Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, was Sie gerade innerlich so gedacht haben, als Sie diesen 84. Psalm gehört haben, der ja der Wochenpsalm ist, beginnt mit: Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Was ist die Wohnung Gottes? Das heißt, mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Und dann heißt es weiter: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Die Rede ist hier vom Tempel mit dem Vorhof, von der Stiftshütte, die der Vorläufer des Tempels war. Wir können das übertragen heute auf die Gemeinde. Aber wo ist der Unterschied? Wir brauchen nicht mehr in den Vorhöfen, im Vorhof zu stehen, sondern wir haben direkten Zutritt ins Allerheiligste. Wir können, so wie wir sind, zu Jesus Christus kommen und haben frei Zutritt durch den Glauben an ihn. Wir wissen das ja bei der Kreuzigung, als Jesus starb, da zerriss dieser Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum, vom Vorhof trennte, mittendurch von oben nach unten. Das war nicht so ein dünner Vorhangstoff, das war richtig dick, so wie Teppiche können wir uns das vorstellen. Das zerriss von oben nach unten, der Weg zu Gott ist frei. Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir Gottesdienst feiern. Das erste Lied, was Ralf heute eingespielt hat, handelte davon, wir haben Grund, zusammenzukommen, Gottesdienst zu feiern, ihn zu ehren. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Und wie anders ist ein Gottesdienst, der real stattfindet, wo man hingeht, wo man sich sieht, wo man sich in die Augen schauen kann, als so ein Gottesdienst, der übers Internet stattfindet und viele sich so schrecklich dran gewöhnt haben. Ja? Gott will die Versammlung und er will nicht, dass wir sie versäumen. Er lädt uns ein, Gottesdienst zu feiern. Wir dienen ihm und er dient in erster Linie uns. Am Kreuz hat er uns erlöst von Sünde, Tod und Teufel. Ich möchte uns jetzt mal nochmal 950 Jahre vor Christus zurücknehmen. Miteinander gehen wir mal auf eine Reise. Salomo lebte ja etwa 950 vor Christus und der baute ja den Tempel in Jerusalem, der Ort, wo Gott wohnen sollte. Und da sind Cherubim, die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten symbolisierten. Und da konnte jeder wissen, hier ist Gott zu finden. Ich lese uns mal den Text, den ich für heute uns rausgesucht habe, aus 2. Chronik 5, 2 bis 14. Da heißt es: Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Oberhäupter der Stämme, die Fürsten der Geschlechter der Söhne Israel nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzuholen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König an dem Fest im Monat Etanim, das ist der 7. Monat. Alle Ältesten von Israel kamen und die Leviten trugen die Lade. Und sie brachten die Lade hinauf, dazu das Zelt der Begegnung und alle heiligen Geräte, die im Zelt waren. Die Priester und die Leviten brachten sie hinauf. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die sich bei ihm eingefunden hatte und vor der Lade stand, opferten Schafe und Rinder, die vor Menge nicht berechnet und nicht gezählt werden konnten. Und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz in den Hinterraum des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Platz der Lade und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Und die Stangen waren so lang, dass die Enden der Stangen vom Heiligen aus vor dem Hinterraum zu sehen waren. Aber nach außen waren sie nicht sichtbar. Und sie sind dort bis zum heutigen Tag. Nichts war in der Lade, als nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingetan hatte, als der Herr einen Bund schloss mit den Söhnen Israel, als sie aus Ägypten zogen. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne sich an die Abteilung zu halten, und als die Leviten, die Sänger waren, sie alle, nämlich Asaf, Heman, Jedutun, ihre Söhne und ihre Brüder in Byssus gekleidet, mit Zimbel und mit Harfen und Zittern an der Ostseite des Altars standen und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren und eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn. Denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wir beten. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein, dass uns werde groß das Große und das Kleine klein erscheine. Selige Ewigkeit. Amen. Wir stehen vor der Heiligkeit Gottes. Wer gerade im Lied uns, wir schon gehört haben, heilig, heilig, heilig. Salomo ließ feierlich die Lade in den Tempel holen, im Bild gesprochen, Gott zieht ein. Gott zieht in sein, im Bild gesprochen, Haus ein. Hier ist Gott zu finden. Heute ist er ja auch zu finden. Wo? Wo ist er zu finden? In seinem Wort und in den Herzen der Gläubigen, die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, ja, und er ist auch im Himmel. Ja. Er ist präsent, er ist da, ja, ohne Wirken des Priesters, ja, durch den Glauben in unseren Herzen. Er ist nicht mehr in der Bundeslade, heute ist er durch den Heiligen Geist in uns. Wir sehen ja später, dass Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Aus der Lade wieder heraus in die Herzen der Gläubigen. Aber jetzt müssen wir eins beachten. Das Neue Testament sagt jetzt nicht, du brauchst die Bundeslade nicht mehr. Denn was war denn die Lade? Was war das? Darin lagen ja die Gebotstafel, der heilige Wille Gottes. Wird extra gesagt. Ja. In welchem Vers ist es? 10. Es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Der heilige Wille Gottes. Und der gilt heute doch noch genauso. Gott hat doch seinen Willen nicht geändert. Nur weil der Mensch meint, Gott müsse sich gefälligst an unsere Art und Weise halten, wie wir die Dinge sehen und verstehen. Deshalb muss Gott sich nicht ändern. Ich, der Herr, ändere mich nicht. Es ist derselbe Herr. Der heilige Wille Gottes ist derselbe, den er Mose schon gab. Und dieser heilige Wille soll auch in unseren Gemeinden gelten. Gemeinde soll der Ort sein, wo Gott geehrt wird durch seine Kinder, die seinen Willen tun. Und in unseren Herzen, das symbolisierte die Bundeslade. Da, wo Gottes Wille ist, da ist er gegenwärtig. Und die Gegenwart Gottes bringt uns immer zur Anbetung. Nicht zum Schwärmen, zur Anbetung. Die Liederdichter wussten das noch. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. So, nun geschieht aber nicht der Wille Gottes. Wieder und wieder wird sein Wille missachtet, seine Gebote mit Füßen getreten, nicht nur außerhalb der Gemeinden, auch oft in der Gemeinde. Da kann Gott doch jetzt nicht einfach drüber wegsehen. Kann er doch nicht einfach sagen, Schwamm drüber, ach, ist nicht so, war eine Bagatelle, ist nicht so wichtig. Auch in der Gemeinde, ich sagte schon, wird immer wieder gegen seine Gebote verstoßen und gehandelt. Und da muss die Heiligkeit Gottes, muss die Sünde vertreiben, vernichten. Die Heiligkeit Gottes kann keine Gemeinschaft haben mit der Sünde. So, und nun finden wir einen Hinweis im Neuen Testament, der ganz entscheidend ist für dieses Dilemma. Da ist der heilige Gott und hier ist der sündige Mensch, der vor dieser Heiligkeit nicht bestehen kann, wie sehr er sich auch bemüht. Und wie kommt man aus dem Dilemma wieder raus? Durch das Lamm. Das ist jetzt ein Wortspiel. Dilemma, das Lamm. Aus diesem Dilemma kommen wir nur raus durch Jesus Christus. Im Römerbrief vergleicht Paulus nämlich diesen Deckel der Bundeslade mit Christus selber. Und sagt, das ist Jesus Christus. In Römer 3, Vers 25 und 26, da schreibt der Apostel Paulus, ihn, also Christus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Das meint eine Stelle, das Allerheiligste, ein Ort, wo Sühne geschieht für dieses Dilemma, durch das Lamm, durch den Glauben an sein Blut. Sühne geschieht durch den Glauben. Hier wurde noch aufgezählt, mach's nochmal zurück einmal bitte, Opfer dargebracht wurden, sie opferten die Schafe und Rinder so viel, dass niemand es zählen noch berechnen konnte. Das hat alles aufgehört durch das Opfer des Christus. Was war das für ein Blutvergießen? Und am Sabbat gleich nochmal siebenmal so viel. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Und jetzt kommt es zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Jetzt können wir sehen, der heilige Gott, der sündige Mensch, Dilemma. Und das Lamm macht jetzt die Gerechtigkeit zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Da sagt Gott nicht Schwamm drüber, sondern er sagt, jawohl, Teufel, du hast ja recht. Sie haben ja gesündigt. Aber hier ist Christus und sein Blut. Und das spricht sie gerecht, wenn sie daran glauben. wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, so nennt Paulus das, unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens ist an Jesus Christus. Also der gerechte Gott macht uns gerecht durch das Blut Jesu. Hier ist die Rede vom Christus. Diesen Christus hat Gott hingestellt als Sühnedeckel, Kaporet steht da. Wir kennen das vom Versöhnungstag, Yom Kippur. Da ist dieses Wort. Kippur, Kaporet, Versöhnung. Dieser Deckel der Lade war aus Gold, wie die Cherubim auch, die an den Enden des Deckels standen. Was bedeutete das? Es ging nicht um die Schönheit, um die Ästhetik. Oh toll, das ist aus Gold. Wieso vergleicht Paulus Christus mit diesem Deckel? Gold ist in der Bibel ganz oft ein Bild für Gehorsam. Wir kennen das ja, den Begriff der goldene Gehorsam. Vielleicht schon mal gehört. Aber wieso vergleicht Paulus Christus mit diesem Deckel? In der Lade, wir finden es ja extra gesagt, lagen die Gebote. Die Gesetzestafeln, der heilige Wille Gottes. Und ich habe das Bild schon so oft erklärt. Jetzt sieht Gott diese Gebote, über die die Cherubim wachen. Gott lässt über seinen Willen sogar Wächter wachen. Die kann also niemand mehr ändern, diese Gebote. Die werden gut bewacht. Der heilige Wille Gottes wird bewacht. Die stehen fest und die werden auch nicht verhandelt. Heute lernen die jungen Leute, ja, ich bin ja jetzt kein junges Leut mehr, ich darf das ja jetzt sagen, dass man alles ausdiskutieren muss. Wenn man sagt, so steht es geschrieben, ja, aber ich habe erlebt. Und dann wird das Erlebte über das Geschriebene gestellt und man muss alles diskutieren. Als ich in Frankenberg bei der Bundeswehr war, da hat man gemerkt, wir hatten auch einige Abiturienten. Die kriegten den Befehl, wisst ihr, was die machten? Die frugen, warum? Und der Kommandierende sagte, weil ich es ihnen gesagt habe. Konnten die ganz schlecht mit umgehen. Die haben gelernt, man muss alles hinterfragen, alles diskutieren. Hier stehen Wächterengel über dem Willen Gottes. Hier ist nichts verhandelbar. Die Heiligkeit Gottes ist nicht verhandelbar. Und jetzt sieht Gott diese Gebote. Und in Offenbarung 11 sehen wir, wie der Tempel Gottes einmal aufgetan wird, am Ende der Bibel. Und was sieht man da? Wer weiß es? Die Bundeslade, da ist sie wieder. Ja? Die wird also erhalten bleiben, auch wenn die Theologen sich dran rumstreichen, wie es ihnen passt. Und uns erklären wollen, was davon noch gilt und was nicht. In der Ewigkeit, Einblick, da steht sie, die Bundeslade. Wer bist du, Mensch, dass du meinst, den heiligen Willen Gottes abändern zu wollen? Bis in die Ewigkeit wird dieser Wille erhalten. So, und jetzt sagte ich, beziehungsweise Paulus, Christus ist dieser Deckel der Lade. Der war aus Gold, Hinweis auf den Gehorsam Christi. Und jetzt sieht Gott diese Gebote, die er den Menschen durch Mose gab im Sinai-Bund. Und jetzt kann er sie sehen durch den goldenen Gehorsam Christi. Er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und da kann er sehen, da ist einer, der hat die Gebote vollkommen gehalten. Dafür stand das Gold. Er als Einziger, nicht du, nicht ich, Christus hat's getan. Und jetzt müssten wir vergehen und Gott müsste uns als Sünder vernichten. Seine Heiligkeit müsste uns vernichten. Wir würden vergehen wie Wachs in Feuershitze, wie es im Lied heißt. Denn wir könnten ja nicht bestehen, wir nicht. Da war ein Mensch, Christus, der wird auch der zweite Adam genannt, der hatte das ganze Gesetz gehalten. Goldene Platte, wir nicht. Und auf Übertretung des Willens Gottes steht was? Ach, ist nicht so schlimm. Die Todesstrafe. Folge der Sünde ist Tod. Die Gabe Gottes aber, Lohn der Sünde ist Tod, so heißt es. Die Gabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus. Wir, uns müsste dieses Todesurteil treffen. Und jetzt, deswegen ist dieser Sühnedeckel der neue Bund, jetzt hat Gott es so eingerichtet, dass dieser Deckel, dieser Christus uns rettet. Wie das? Einmal im Jahr ging der hohe Priester mit dem Opferblut des fehlerlosen Lammes. Jetzt kommt das Lamm, was dieses Dilemma für uns aufhebt, in das Allerheiligste, um Sühne zu erwirken für das Volk, und sprengte dieses Blut auf diesen Deckel der Bundeslade. Die Strafe für Sünde ist vollstreckt. Die Strafe für das Nichttun des Willen Gottes ist vollstreckt. Konnte Gott jetzt sehen, durch das Blut. Das Blut, in dem das Leben ist, ist geflossen. Jetzt ist er versöhnt und nun hat Jesus ja sein Blut für uns gegeben am Kreuz. Der Sündlose für die Sünder. Und deswegen haben wir allen Grund zum Feiern. Deswegen haben wir allen Grund zum Gottesdienst zu kommen. Deshalb haben wir allen Grund, ihn anzubeten, einzustimmen in dieses Heilig, Heilig, Heilig. Gott hat es so gemacht, dass wir vor ihm als Gerechte und Gehorsame stehen dürfen, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben. Wenn wir wissen, dass wir von uns aus allen menschlichen Anstrengungen heraus, vor ihm nicht bestehen können. Sondern wir fielen unter sein Urteil schuldig, schuldig, schuldig. Jetzt trifft uns die Forderung des Gesetzes nicht mehr. Jetzt sind wir, wie Paulus dann später sagt, frei vom Gesetz. Sind nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Jetzt sind wir befreit davon, wenn wir an Jesus glauben. Es gilt uns trotzdem noch. Jetzt dürfen wir nicht das Gesetz im Bausch und Bogen wegschmeißen, sagen, das brauche ich nicht mehr. Aber jetzt ist Gott gerecht und straft die Sünde, aber an Jesus Christus und rechtfertigt den, der sich diesem Christus anvertraut. War Luthers große Erkenntnis, da hat er gejubelt. Da sagt er, da war es mir, als wäre ich schon im Himmel. Als er das entdeckt hatte. Und so sind wir vor Gott gerecht, wenn wir das annehmen. Nicht, wenn wir es selber tun wollen. Sondern wenn wir sagen, Herr, du hast es für mich getan und mein Tun wird immer wieder fehlerhaft bleiben. Ich werde immer wieder unvollkommen sein, immer wieder schuldig werden. Für diese Schuld hast du bezahlt, dein Blut gilt auch für mich, bitte vergib mir. Dann stehen wir vor Gott als gerecht und als gehorsam. Nicht, wenn wir den heiligen Willen Gottes auflösen oder gar für nichtig erklären wollen. Man merkt ja, dass der Wille Gottes dem Menschen nicht passt. Sonst würden sie ja nicht immer versuchen zu sagen, das gilt nicht mehr, das gilt nicht mehr. Ich weiß es besser als Gott, das gilt heute auch nicht mehr. Ja, früher, aber heute. Früher hat der Mensch das gebraucht, heute ist der Mensch besser, heute braucht er das nicht mehr. und was man alles hören kann. Nein, einer hat es getan, Jesus, und er hat es für dich und mich getan. Unser Leben als Christen wird hier auf der Erde immer unvollkommen bleiben. Und deshalb muss ich immer wieder neu zu Christus kommen, zu ihm treiben. Und deshalb wird das Gesetz ja auch der Zuchtmeister auf Christus hingenommen. Das Gesetz soll uns immer wieder zu Jesus Christus treiben. Nicht dazu, dass wir es immer wieder krampfhaft tun und machen und uns zusammenreißen und am Riemen reißen und dann reißt der Riemen, sondern es soll uns zu Christus treiben. Herr, ich brauche dich, ich brauche Vergebung. Das ist Evangelium. Nicht, die Christen müssen ja besser sein, wir sind nicht besser. Aber wir haben jemanden, der für unsere Schuld vor Gott Sühne gewirkt hat. Das macht uns befreit und kann uns auch entspannt als Christen in die Zukunft blicken lassen. Wir müssen nicht mit süß-saurer Miene in die Zukunft gucken. Steht uns gar nicht zu. Sind wir Gott auch ungehorsam, wenn wir das tun. Sondern wir haben doch eine Hoffnung. Entspannt in die Zukunft blicken. Wir retten nicht die Welt. Auch nicht, wenn wir auf alles schimpfen, was um uns herum passiert. Wir retten sie doch nicht. Christus rettet, nicht wir. Den sollen wir verkündigen als den für uns gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das ist Zukunft. Nicht die Welt besser machen, nicht die Gesellschaft transformieren, haben wir nirgendwo einen Auftrag dazu, sondern das geschieht automatisch, wenn wir mit Christus leben. Dann ist das Erste vergangen und Neues ist geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Ktisis, steht da, Schöpfung. Der ist völlig neu gemacht. Das Erste ist vergangen, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wer zu Christus kommt und Sühne empfängt, der ist neu gemacht, eine neue Schöpfung. Und dann wollen wir doch dem Alten nicht mehr dienen. So ist das gemeint. Und deshalb dürfen wir dem Herrn ein neues Lied singen. Es ist jetzt nicht gemeint, dass wir unsere Liederbücher wegschmeißen sollen, weil Gott sagt, das kenne ich schon, das Lied, das kenne ich schon, das kenne ich schon. So ist das nicht gemeint. Nicht mehr, sondern es ist gemeint, nicht mehr ein Lied von Knechtschaft unter dem Gesetz. Viele singen und plärren, auch bei uns, das Lied vom Gesetz. Ja? Kannst du machen, ist aber alttestamentlich und rettet nicht. Das neue Lied singt von der Versöhnung mit Gott durch Christus. Und das sollen wir den Menschen anbieten. Ja? Und uns nicht halten aber mit Verschwörungstheorien und Zeugs und so, was die Bibel schon längst weiß und uns viel bessere Wege aufzeigt. Ja. Rettung ist Gottes Sache, nicht unsere. Wir sollen Evangelium weitergeben. Wenn wir anderen Wort Gottes sagen oder eine Predigt oder eine Andacht oder einen Bibelvers sagen, dann ist es Gottes Sache, was daraus wird, nicht unsere. Aber wir sollen sagen oder weitergeben durch gute Schriften, was es auch sei. Aber dann Gott machen lassen. Wir sollen ihn ernst nehmen, das neue Lied singen und uns freuen, seine Kinder sein zu dürfen. Amen. Wir beten. Herr Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir durch Jesus Christus vor dir als Gerechte und Gehorsame stehen dürfen. Dann schenk uns doch auch dieses neue Lied ins Herz, was von dieser Erlösung singt. Dass wir nicht festhalten an dem Alten, was uns nicht rettet, sondern an dem Neuen, was du gebracht hast. Dass du die Sünde, Tod und Teufel besiegt hast. Wir danken dir, dass uns das gilt durch den Glauben an Jesus Christus, an das, was er getan hat. Dass wir nicht mehr im Vorhof stehen müssen, sondern dass wir freien Zutritt haben zu dieser Gnade. Der Weg zu dir ist frei. Du, Jesus Christus, bist der Weg zum Vater. Danke, dass das gilt und dass wir vor dir stehen dürfen und bestehen können, wenn wir das annehmen, was du für uns getan hast. Bewahre uns davor, selbstgerecht sein zu wollen, sondern schenk, dass wir es immer wieder annehmen. Deine Gnade genügt. Schenk uns dieses neue Lied, was dich ehrt. Amen.